Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
No. Schön, dass ihr dabei seid. Fünf Gründe, warum ihr diesen Podcast hören solltet. Erstens, es geht um Listen, Notizen und Rankings und die begleiten uns ja alle quer durchs Leben. Zweitens, wir sprechen nicht nur mit Juliane, die mit Listen beruflich und privat arbeitet, die sagt, sie liebt und sie hasst Listen, sondern drittens auch mit dem psychologischen Psychotherapeuten Anatol Breunig, der Listen auch in der Therapie nutzt und uns sagen wird, wie. Viertens wird es darum gehen, wann uns Listen wirklich helfen können und fünftens, aber auch, wann sie uns mächtig im Weg stehen können. Willkommen beim Ab21-Podcast. Hallo Juliane.
Hi.
Ich habe es eben schon gesagt, du arbeitest nicht nur mit Listen, wie wahrscheinlich die meisten von uns irgendwie mal, sondern du arbeitest auch für Listen. Was hat es denn damit auf sich?
Ganz genau. Ich bin Academy Chair für die World 50's Best Bars. Das heißt, ich suche die Leute aus, die wählen, wer die besten Bars sind für den deutschsprachigen Raum.
Okay, also die Leute, die letztendlich die Liste beeinflussen können, da suchst du welche raus.
Genau.
Und wie stehst du privat zu Listen? Rankst du dein Leben und deine persönlichen Geschmäcker auch regelmäßig in besten Listen? Unterstellst zum Beispiel ein Ranking, weiß nicht, über Lieblingsmusiker?
Das mache ich gar nicht. Ich habe lustigerweise auch nicht die, also diese Spotify-Liste am Ende des Jahres interessiert mich gar nicht. Also es muss mir niemand sagen, was ich gehört habe. Ich weiß das. Aber ich mache mehr so jeden Tag Listen tatsächlich. Als Freiberufler, der so ein Tetris-Leben hat, wo alles eigentlich immer offen ist und nicht ganz genau planbar, weil es ständig neue Deadlines gibt und irgendwie gibt es nochmal einen neuen Anruf und kannst du nicht das und das machen. Da finde ich Listen schon ganz hilfreich. Ich habe mir vorhin extra für unser Gespräch nochmal meine Liste von heute vor Augen gehalten, falls du die hören möchtest.
Ja, unbedingt. Da will man natürlich sofort Mäuschen spielen.
Ja, also die Liste ist nach Aufwachen, Mails, Handy, weil ja eben das Handy gestern verloren gegangen ist und deswegen musste ich das orten, um zu gucken, wo das ist. Das nächste war Artikel Tagesspiegel, weil ich für den Tagesspiegel schreibe und Montag immer Deadline ist. Das nächste ist Kohl für Eintopf, dass man den schon mal kocht. Dass es in ein paar Stunden total lecker ist. Ne? Dann kommen wieder Mails, dann Pflanzen, bespritzen und gießen und sich kümmern. Das vergesse ich nämlich auch manchmal. Dann Wand. Da wollte ich ein paar Löcher mit Molltofil stopfen. Dann kommen wieder Mails und dann Roman, den ich schreiben möchte.
Und diese Wand zum Beispiel, steht die da jetzt heute drauf und vielleicht aber auch noch am nächsten Donnerstag?
Die steht, also so wie der Tag heute lief, steht die Wand morgen auch drauf.
Und der Roman steht ja auch seit 2021 schon dort?
Der steht, ja, 2022 etwa. Ja.
Okay.
Also das heißt, ja. Aber ich mache auch nicht jeden Tag eine Liste. Mhm. Also es ist mehr so die ambitionierten Tage, an denen ich denke, ich mache eine Liste.
Und du hast ungefähr dreimal auf der Liste Mails geschrieben, einfach um dich daran zu erinnern, dass nach dem Pflanzenbestäuben nochmal die Mails gecheckt werden müssen.
Also checken tue ich die eh, aber dass ich mir wirklich Zeit nehme, die zu beantworten, weil es halt eigentlich jeden Tag super viele und zu viele sind, aber dass ich mich nicht gestresst fühle den ganzen Tag, sondern mir Zeit nehme, die zu beantworten und eben auch, das ist ja das Gute an Listen, dass man das nicht macht in der anderen Zeit. Also während ich Pflanzen bestäube, die ich nicht bestäube, sondern besprühe mit Wasser.
Entschuldigung.
checke ich keine Mails. Ne?
Das heißt, du sortierst auch
das
einfach.
Das Gute an Listen, genau, was man eben auch nicht macht gleichzeitig. Ne?
Wenn ich den Hund füttere, Listen, kann ich nicht den Computer reparieren oder die Mail schreiben.
Ganz genau. Und ich kann nicht gerade gestresst sein, weil wieder jemand zum vierten Mal irgendwas fragt, sondern ich bestäube gerade meine Pflanzen.
Ist ja jetzt Frühling. Wann verfasst du diese Listen? Ist das so on the fly irgendwie den Tag über verteilt oder entsteht das zu einem bestimmten Zeitpunkt abends?
Also meistens abends.
Und dann guckst du einfach, was am nächsten Tag so fällig ist und dann entsteht deine Liste und die ist so, also die lebt insofern, als dass du da auch tagsüber noch ergänzt.
Na, die, ich glaube, die lebt so eher bis so 14, 15 Uhr. Und dann wird geguckt, weil meistens klappen ja Listen auch nicht. Von daher wird dann nochmal korrigiert. Und es gibt auch immer Zwischenfälle, gerade als Freiberufler. Dann kommt eh alles anders. Aber da, genau dafür sind halt irgendwie Listen gut, dass man erstmal so ein Konstrukt hat, ja, und weiß, auf was man sich so einstellt am Tag.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich nie Listen führe, aber ich frage trotzdem mal ganz neugierig bei dir weiter nach. Und wenn Sachen nicht auf der Liste landen, dann sind sie verloren oder?
Nee, dann sind sie nur gerade nicht parat oder nicht sehr dringlich.
Und man sagt ja so, To-Do-Listen geben einem so ein Gefühl von Kontrolle und so Sicherheit. Ist das bei dir auch so?
Ja, also Kontrolle schon, auf jeden Fall.
Und machst du diese Listen vor allem so für den Tag oder rankst du auch bestimmte Dinge oder, keine Ahnung, führst Listen über Freunde, der eine ist besser zum Feiern geeignet oder die andere
Oh
Person
Gott,
zum
das ist
Kaffee trinken?
schrecklich.
Du, ich frage mal so ins Blaue, man weiß
Nein,
ja
um
nicht.
Gottes Willen. Nein, aber ich habe also sowas wie Reiseziele, da gibt es schon Listen. Also, aber das sind nicht Rankings, sondern eher Dinge, die ich noch sehen will und wo ich noch hin will, auf jeden Fall. Also es sind zum Teil einfach Städte, zum Teil Länder, zum Teil Sehenswürdigkeiten. Sowas gibt's. Und was mir gerade einfällt, ich hatte mit meinem Ex-Freund so eine Form von Excel-Tabelle, was wir noch alles machen müssen. Und das war unterteilt in Filme, Ausstellungen, Konzerte. Sowas haben wir auch oft geführt, wenn man irgendwie oft drüber redet, was man tun sollte, aber dann hängt man doch vor Netflix rum abends und macht nichts. Und dann fand ich es oft ganz hilfreich, nochmal kurz zu sehen, na, das wollten wir machen. Wir wollten das Buch lesen zusammen und wir wollten da noch hin. Lass mal die Tour checken.
Finde ich auch wahnsinnig hilfreich. Lass uns noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ich würde da gerne gleich noch mal hinkommen zu dieser Liste, die du da mit deinem Ex-Freund geführt hast, oder den Listen, muss man ja sagen. Wir waren vorher kurz bei Reisen. Wenn du auf so einer Reise unterwegs bist, schaust du dann auch erstmal, was die Top 10 Hotels oder Sehenswürdigkeiten sind, die man besucht haben muss?
Gar nicht, nee. Auf Reisen gucke ich am liebsten gar nicht aufs Handy und ich will auch nicht wissen, wer was wie gerankt hat. Also ich weiß vorher, in welche Stadt ich will und dann möchte ich mich da komplett verlieren.
Okay.
Und wenn ich was wissen will, dann frage ich jemand an der Straßenecke.
Wenn ich dir so als kleines Zwischenfazit anbieten kann, bist du sozusagen ein Listenmischwesen. Also sie spielen schon eine wichtige Rolle in deinem Leben, sogar auch bei deiner Arbeit, aber an bestimmten Stellen dürfen sie nicht sein. Sie sind sogar außerordentlich unerwünscht, so klang es gerade.
Genau, absolut, ja.
Und diese Listen mit dem Ex-Freund, das finde ich super spannend, weil das sowas Ähnliches habe ich auch. Ich hatte das mit Büchern und mit Filmen, weil ich fand das einfach wahnsinnig hilfreich. Häufig schnappt man mal ja irgendwo auf, weiß ich nicht, den Film, das Buch, und man vergisst es dann gleich wieder. Und dann, wie du sagtest, ist man in einer Situation, da kann man das eigentlich ganz gut gebrauchen. Kannst du vielleicht nochmal
Total.
sagen, was für Listen hattet ihr alles und vielleicht was habt ihr auch sehr erfolgreich dann tatsächlich auch umgesetzt?
Also lustigerweise war der neulich da und wir haben zusammen die Munk-Ausstellung in Berlin angeguckt, wobei Munk irgendwie ewig auf dem Plan stand. Also selbst Netflix-Sachen, ne? Wenn man nicht ständig irgendwie davor hängen will, war es angenehm zu wissen, man macht es jetzt konkret, man guckt dies und das.
Dann ist ja sozusagen, wenn man auch gerade vielleicht mit seinem Ex-Freund so Listen sich anguckt, die auch vielleicht ein paar Jahre auf dem Buckel haben, das ist ja dann auch ein bisschen so eine Zeitreise gemeinsam, kann man sagen.
Das und also wenn ich sie jetzt wieder finden würde, sieht man eben auch, was man alles so nicht gemacht und nicht geschafft hat. Das ist, finde ich, ein bisschen das Negative an Listen. Also das Schöne ist natürlich das Abhaken, was man alles schafft und was gut gelaufen ist. Aber das muss ja nicht immer so laufen. Oft schafft man ja auch einfach Dinge nicht von Listen. Und dann stellt man sich selbst so bloß.
Und hast du jetzt aufs nächste Jahr geblickt, da auch schon Listen angefangen oder laufen die eigentlich bei dir einfach so nebenher?
Na, ich habe neulich schon angefangen, Reiseziele zu listen und habe versucht, so nachhaltig wie möglich zu reisen und nicht mehr, also ich war jobmäßig einfach sehr viel unterwegs und sowas wie 4 Tage in Singapur und so, was ich eigentlich gar nicht vertreten kann, ökologischerweise. Und habe versucht, einfach ein bisschen umweltfreundlicher zu arbeiten und reisen. Und da gibt es so eine Liste.
Okay. Und nur zum Abschluss, der Neugier halber, was steht da ganz oben drauf für dich?
Danzig. Ja, da würde ich sehr gerne hin.
Juliane, dann gute Reise im Zweifelsfall und vielen Dank, dass du mit uns über dein Verhältnis zu Listen gesprochen hast. Tschüss.
Tschüss, hat mich gefreut.
Deutschlandfunk Nova.
Vielen Menschen macht es Spaß, To-Do-Listen abzuhaken. Jeder Haken ist so ein kleines Erfolgserlebnis, aber bei der To-Do-Liste endet das Listenschreiben dann manchmal nicht. Listen kann man ja wirklich über alles schreiben. Die schönsten Erlebnisse 2023, die 10 leckersten Weihnachtsgerichte oder die 10 großen Vorhaben fürs nächste Jahr. Anatol Breuning ist psychologischer Psychotherapeut und mit ihm sprechen wir jetzt darüber, wann uns Listen weiterbringen und wann vielleicht auch nicht. Hi!
Ja, hallo!
Wann hast du denn zum letzten Mal eine Liste aufgeführt?
Also bei mir spielen Listen im Alltag tatsächlich am ehesten beim Einkaufen gehen eine Rolle. Ich nutze sie einfach als Erinnerungsstütze, dass ich nichts vergesse. In dem Zusammenhang finde ich es eigentlich auch recht praktikabel.
Mhm. Und wie arbeitest du als Psychotherapeut mit Listen bei der Therapie?
Also in der Psychotherapie spielen Listen dahingehend eine Rolle, dass man Menschen vor allem dazu versucht zu ermutigen, auf ganz bestimmte Dinge mal zu achten. Also einerseits kann es eine Rolle spielen, wenn man versucht, erstmal einen Überblick zu bekommen, wie häufig bestimmte Symptome zum Beispiel vorliegen, also den Schlaf mal zu tracken oder bestimmte Emotionen vielleicht mal so ein bisschen zu beobachten und das aufzulisten. Man kann aber auch Listen gezielt dazu verwenden, zum Beispiel auch positive Aktivitäten in den Alltag zu integrieren. Das heißt, man versucht erstmal überhaupt angenehme Aktivitäten aufzulisten und dann eben mit Hilfe so einer Liste die Umsetzung zu unterstützen.
Okay, das ist so ein Bewusstwerdungsprozess, so stelle ich es mir jetzt vor allem.
Ja, genau. Also im Alltag sind wir ja viel, also häufig, so wie jeder Mensch, aber eben auch Menschen natürlich mit psychischen Erkrankungen in so einem Autopilotmodus, könnte man sagen. Das heißt, ganz viel passiert irgendwie automatisiert, unbewusst. Und genau aus diesem Grund versucht man eben, die Dinge besser auf dem Schirm zu halten. Und genau, Listen können da einfach eine große Stütze erstmal sein.
Das klingt jetzt, finde ich, so ein bisschen wie Journaling, also wo man dann sagt, ich schreibe mir 10 Dinge auf, für die du dankbar bist. Und das ist dann auch so eine Taktik, das bewusst sich zu machen und einfach sich selber da auch ein bisschen im Blick zu haben.
Ja, also sicherlich gibt es da Überschneidungen. Das Journaling ist ja was ein sehr breites Anwendungsfeld hat, ne? Was ja irgendwie auch im Prinzip aus dem ganzen Tagebuchschreiben quasi hervorgeht. Ich denke, so in der Psychotherapie muss man auf jeden Fall gezielt schauen, ob es auch zu der Person passt, ob es irgendwie möglicherweise auch Nachteile haben könnte. Denn ich würde sagen, jetzt unkritisch immer nur auf Dankbarkeit zu schauen oder für alles dankbar sein zu wollen, Dinge vielleicht auch zu positiv zu betrachten, kann an manchen Stellen vielleicht auch mal Nachteile haben oder möglicherweise auch Belastungen eher verstärken.
Mhm. Aber da geht es jetzt sozusagen um die Herangehensweise bei dieser speziellen Liste, also diese besondere Ergebenheit der Dankbarkeit gegenüber. Wenn wir jetzt auf das Listenführen an sich gucken, da kann man ja irgendwie unterscheiden. Manchmal gibt es halt so eine Art Ranking. Was würdest du denn sagen, ist dieses Ranken, also diese Hierarchie, die man bestimmten Dingen gibt, ist das eher was Hilfreiches? Oder wann kann das auch ein bisschen schwierig werden?
Also im Prinzip ist das menschliche Gehirn ja darauf ausgelegt, Dinge für sich zu vereinfachen, am Ende auch Energie zu sparen, also irgendwie die Prozesse zu optimieren. Und Rankings können ja genau dazu beitragen, ne, dass wir eben uns einen Überblick verschaffen, Struktur schaffen, dass wir irgendwie das Gefühl auch haben, die Dinge erstmal unter Kontrolle zu haben. Und wenn man Dinge sozusagen gerankt hat, dann vereinfacht man möglicherweise auch die ganze Geschichte und kann dadurch möglicherweise auch besser Entscheidungen treffen. Ne? Das ist, denke ich, auf jeden Fall ein großer Vorteil. Nachteil ist vielleicht auch das, was ich schon angebracht habe, dass es natürlich Dinge immer vereinfacht. Das heißt, man versucht, komplexe Informationen irgendwie runterzubrechen. Möglicherweise gehen dabei auch Dinge verloren. Das heißt, man sollte natürlich immer einen guten Blick haben, dass das Ganze nicht zu simpel wird und man vielleicht nicht zu sehr an so einer starren Struktur festhält.
Weil auch Dinge mitunter vielleicht gar nicht so einfach vergleichbar sind. Keine Ahnung, meine besten Liebhaber im letzten halben Jahr, ist vielleicht nicht so einfach, 1, 2, 3 zu sagen.
Ja, genau. Gutes Beispiel.
Man kann ja diese Rankings von diesen normalen Notizen, sagen wir mal, vielleicht unterscheiden. Wenn ich jetzt so eine Einkaufsliste mache, worum geht es dabei eigentlich? Was würdest du sagen? Geht es darum, dass ich da irgendwas wo auf dem Handy oder auf dem Blatt Papier am Ende stehen habe und da wieder drauf gucke? Oder ist eigentlich schon das Aufschreiben das, was mir später hilft?
Sowohl als auch. Ne, viele Menschen speichern natürlich Informationen schon dadurch ab, dass sie sie verschriftlichen. Ne, das ist sozusagen eine Unterstützung beim Lernen. Gleichzeitig entlastet es natürlich, weil man weiß, die Informationen sind noch irgendwo. Das kann natürlich vor allem in stressigen Alltagsmomenten dann auch dazu führen, dass man weniger überfordert ist, dass man an alles denkt, ne, dass man sozusagen die Dinge wirklich auf dem Schirm hat und im Blick behält.
Das habe ich ein paar Mal gelesen, tatsächlich jetzt über Listen, dass gerade die To-Do-Liste einfach vor allem wahnsinnig entspannenden Charakter hat. Einfach, weil man weiß, ich habe es jetzt da, irgendwo ist es, ich kann mal ausatmen. Scheint Ordnung einzukehren.
Ja, genau. Also vor allem bei alltäglichen Aufgaben, Problemen, Schwierigkeiten, also Dinge, die im Prinzip eigentlich auch lösbar für uns sind, die wir einfach erstmal aber auslagern müssen, bis wir sie sozusagen abarbeiten können. Ich glaube, da können Listen auf jeden Fall eine große Stärke sein, ne, einen großen Vorteil bringen, weil man einfach genau immer wieder drauf gucken kann und dann eben entscheiden kann, welchen Aspekt man vielleicht zuerst bearbeitet, wirklich nichts vergisst. Schwieriger ist es vielleicht bei Dingen, die wir nicht beeinflussen können, Sachen, die sehr emotional belastet sind, besetzt sind. Da sind Listen nicht immer unbedingt ein Vorteil.
Wir hatten früher in der Familie, erinnere ich mich, immer sehr viel Diskussion. Meine Eltern haben quasi alles notiert und alles auch in Listen erfasst. Und wir hatten dann immer die Diskussion, okay, wenn man das übertreibt, dann wird man irgendwann auch so ein bisschen, naja, sagen wir mal, salopp behämmert, weil man einfach nichts mehr wirklich behält und auch so ein bisschen den Kontakt zum Leben verliert, weil alles irgendwo geschrieben steht. Irgendwann arbeitet man alles, was man irgendwann aufgeschrieben hat, einfach nur noch ab. Wie stehst denn du dazu?
Ja, also ich denke, es geht genau darum, dass man eben eine gute, also dass es ausgewogen ist. Ne? Ich denke, es besteht auf jeden Fall die Gefahr, dass die Dinge dadurch vielleicht zu starr werden, dass man möglicherweise auch irgendwie so einem Perfektionismus vielleicht etwas hinterherläuft und möglicherweise sehr unflexible, starre, zwanghafte Strukturen etabliert, die dann eben nur noch aus Listenschreiben bestehen. Also das wäre dann sozusagen so ein extremer Fall schon, ne? Aber sicherlich ist das ein Risikofaktor, ne? Bestimmte Menschen tendieren vielleicht auch eher dazu, also sozusagen auch auf diese Nachteile anzusprechen und das sehr umfassend zu verwenden. Und auch das ist manchmal, um den Bogen nochmal zu spannen, ein Thema in der Psychotherapie, dass es manchmal auch darum geht, Menschen, die vielleicht zu viel mit dem Thema Listenordnung zu tun haben, so ein bisschen wieder davon wegzubekommen und zu sagen, Mensch, manchmal ist auch Spontanität gut, manchmal ist es auch sinnvoll, die Dinge auf sich zukommen zu lassen und nicht im Voraus schon irgendwie 10 Punkte zu definieren, die dann abgehakt werden.
Vielleicht noch abschließend, Menschen, die das jetzt gehört haben und vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel Erfahrung haben, damit sich etwas zu listen, auch vielleicht was das eigene Leben angeht, und die vielleicht jetzt gerade zum Jahresende so ein bisschen das Gefühl haben, oh, ist gerade sehr viel los. Was würdest denn du sagen, wie könnte man vielleicht sich so ein bisschen eine ordnende Liste ganz allgemein anlegen? Kann man natürlich jetzt nicht so vollkommen allgemein sagen, aber was würde dir in den Sinn kommen, was könnte da helfen?
Häufig geht es ja gerade zum Jahresende Menschen darum, vielleicht auch nochmal zu reflektieren, so ein bisschen ein Resümee zu ziehen, egal um welches Thema es jetzt geht. Ich finde es immer sinnvoll, sich nicht zu sehr an einer bestimmten Anzahl festzuhalten oder zu orientieren. Also wenn ich jetzt sage, ich denke an die 10 schönsten Erlebnisse aus dem Jahr 2023 zurück, dann kann das unter Umständen auch unter Druck setzen. Die Lebensrealitäten sind sehr unterschiedlich. Vielleicht fällt nicht jedem Menschen 10 Sachen ein. Und das könnte dann sogar im Umkehrschluss eher dazu führen, dass ein unangenehmes, negatives Gefühl ausgelöst wird. Das heißt, ich würde auf jeden Fall dazu raten, einfach allgemein an Dinge zu denken, die ein gutes Gefühl auslösen, ne, dass man eben nochmal zurückschaut, aber jetzt nicht unbedingt sagt, es müssen jetzt 5, 10 oder 15 Punkte sein, die ich da finde und aufliste. Also meine schönsten Erlebnisse oder Rezepte, die mir gut gefallen haben, ne, ohne dass man jetzt sagt, es sind die 15 besten Rezepte. Also das klingt natürlich sehr banal, ist es am Ende vielleicht auch, aber immer orientieren an einer bestimmten Anzahl, setzt unter Druck, macht vielleicht auch manchmal vergleichbar, ne, weil man dann feststellt, naja, meinem besten Freund, meiner besten Freundin, die hat da irgendwie so und so viele Dinge schon aufgelistet. Genau.
Mhm. Anatol Breunig, psychologischer Psychotherapeut. Wir haben ihr habt es gehört, über Listen gesprochen. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Und das war der Ab21-Podcast über Listen, den ihr erstens gerne bewerten und zweitens gerne weiterempfehlen könnt. Uns gibt es auf allen gängigen Podcast-Portalen und so auch in der DLF-Audiothek-App. Mein Name ist Utz Dreger. Schön, dass ihr da wart. Bis ganz bald.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova. Ab 21.